Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr haben wir es auf der 102,6 Radio Free FM. Mein Name ist Maximilian Strauß und in der Plattform, da habe ich immer schöne Gäste mit interessanten Themen, mit denen ich mich unterhalten darf. Wir tauchen gemeinsam ein, tief in die Themen hinein, haben dafür insgesamt 60 Minuten Zeit. Dort achten wir natürlich darauf, dass auch alles seine Richtigkeit hat. Im Internet dagegen, da ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Da gibt es viele gute Quellen, aber eben auch viele Quellen, die wenig seriös sind, teilweise Verschwörungstheorien und Falschinformationen verbreiten. Und das wird im 21. Jahrhundert ein immer wichtigeres Thema. Deswegen habe ich mir gedacht, sprechen wir heute in der Plattform darüber, wie man solche Verschwörungstheorien und Falschinformationen idealerweise erkennen kann und wie man sich davor schützen sollte. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir in der ganzen Bundesrepublik sozusagen drei intelligente Köpfe dazu zusammengesucht. Sie sind mir nun zugeschaltet. Von überall aus war die Fernanreise nicht möglich für eine Stunde. Ich freue mich aber, dass Sie sich dennoch die Zeit genommen haben und nun heute für die Sendung hier sind. Herzlich willkommen Tessa Schindler, Laura Steinacher und Fidel Bartholdy. Die drei kennen sich bestens aus und wir unterhalten uns gemeinsam in den kommenden 60 Minuten, was sie den ganzen Tag dafür machen, dass gerade Kinder und Jugendliche sich bestmöglichst vor Falschinformationen schützen können. In diesem Sinne, herzlich willkommen in der Sendung.
Danke, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke.
Hi. Schön, dass ihr da seid. Wir möchten euch natürlich ein bisschen kennenlernen, deswegen denke ich, fangen wir an mit einer kleinen Vorstellungsrunde, was es über euch zu wissen gibt, wie ihr zum Thema gekommen seid. Und wir fangen gerne mit Tessa an.
Ja, danke. Ich bin Tessa, ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne gerade in Tübingen und arbeite auch in Tübingen in dem Projekt oder in einem der Projekte, die wir heute genauer vorstellen werden. Ich arbeite aber nicht nur in Tübingen, ich studiere auch noch nebenbei in Tübingen. Ich mache noch meinen Master fertig. Meinen Master mache ich in Friedensforschung und internationale Beziehungen. Und durch meinen Master bin ich tatsächlich zu dem Thema gekommen. Ich bin frisch nach Tübingen gezogen und war auf der Suche nach einem Nebenjob und hatte durch die Uni-E-Mail-Verteilung gesehen, dass die Berko Foundation in diesem Projekt, Hashtag Verschwörung, TeamerInnen sucht. Also Leute, die bereit sind, an Schulen zu gehen und damit jungen Leuten und Jugendlichen zu dem Thema Verschwörungstheorien und Desinformation zu sprechen. Da habe ich mich beworben und habe dann auch für 2 Jahre als Teamerin da geteamt. Bin quasi an sehr viele verschiedene Schulen, vor allem in Baden-Württemberg, aber auch deutschlandweit gefahren und habe mit Jugendlichen zu dem Thema gesprochen. Habe dann später auch ein Praktikum bei der Berko Foundation gemacht in dem Projekt und bin jetzt fest oder in Teilzeit angestellt, fest angestellt, genau.
Ja, danke dir, Tessa. Die nächste Dame in der Runde, Laura.
Danke, ja, hi, ich bin Laura. Ich lebe in Stuttgart und arbeite auch bei der Berko Foundation in der digitalen Friedenspädagogik. Und ich bin vor allem in dem Projekt tätig, wo wir uns mit Erwachsenen, vor allem Eltern, Lehrkräften und anderen Menschen, die in der pädagogischen Arbeit tätig sind, beschäftigen und mit denen die Themen besprechen. Genau. Komme ursprünglich auch aus der Friedens- und Konfliktforschung und habe nach ein paar internationalen Stationen jetzt eher den Fokus auf Deutschland. Und wir machen ja bundesweit Workshops. Das ist wirklich sehr breit und sehr spannend.
Und last but not least, auch Fidel darf sich noch vorstellen.
Ja, hi, mein Name ist Fidel. Ich bin 36, lebe in Berlin seit 10 Jahren ursprünglich bin ich aus Niedersachsen. Und mich beschäftigt politische Bildung im Allgemeinen und die Arbeit mit Jugendlichen schon eine Weile und auch so die Themen Verschwörungsdenken schon seit ein paar Jahren. Ich habe Nahen- und Mittelost-Studien studiert in Marburg, also Politikwissenschaften mit Fokus auf den Nahen und Mittleren Osten und dann in Frankfurt-Oder, in Berlin lebend, Sozialwissenschaften und habe da nebenbei angefangen, als Argumentationstrainer gegen rechte Parolen zu arbeiten. Also wie Tessa bin ich auch als Teamer oder Honorarkraft freier zu dem Thema gekommen oder zur Praxis politische Bildung und habe dann irgendwann eine Stelle gefunden, weil es mich einfach interessiert hat, das auch hauptamtlich zu machen in Berlin und bin nach einer anderen Station nun bei der Berghof Foundation und genau bin Projektmanager für das Projekt Hashtag Verschwörung.
Ja, danke euch für eure Informationen, dass wir uns vorstellen können, wer ihr seid, was ihr macht. Es ist schon der Begriff Berghof Foundation gefallen. Die ist sozusagen der Träger des Projektes Verschwörung, ein interaktives Tool gegen Verschwörungstheorien. Wichtig also, dass wir vielleicht kurz uns auch 1-2 Minuten nehmen, hineinzuschauen, was die Berghof Foundation ist und was sie vielleicht auch neben dem Thema Verschwörungstheorien sonst noch begleitet.
Ja, die Berghof Foundation ist eine Organisation mit Sitz in unter anderem Berlin und Tübingen. Und wir setzen uns weltweit und auch in Deutschland für Frieden ein. Das machen wir anhand von 3 Säulen. Also wir sind zum einen in der Forschung tätig, zum anderen begleiten wir Konfliktparteien auf der ganzen Welt dabei, wenn sie in Konflikten präsent sind und schauen, wie wir sie wieder miteinander in Dialog bringen können, gucken uns an, was sie da für Unterstützung brauchen. Und die 3. Säule, in der wir eben vor allem tätig sind, ist die Bildungssäule. Da arbeiten wir vor allem in der digitalen Friedenspädagogik. Und das geht so in die Richtung politische Bildung. Digitale Friedenspädagogik an sich würde ich mal so definieren, dass wir uns grundsätzlich am Leitwert Frieden orientieren. Das heißt, wir schauen uns an, wie können wir zu einer friedlichen Gesellschaft beitragen. Und in der digitalen Friedenspädagogik natürlich mit einem besonderen Fokus auf Konflikte und Gewaltphänomene, die sich im digitalen Raum abspielen. Da gehört jetzt sowas wie Hass im Netz dazu, aber jetzt bei unseren in unseren Projekten schwerpunktmäßig vor allem verschwörungstheoretische Narrative oder auch Falschinformation, Desinformation. Und wir würden davon ausgehen, dass Konflikt eigentlich immer erstmal was Positives ist, also was Konstruktives, was irgendwie auch zu einem Wandel beitragen kann. Aber wir wollen uns eben vor allem mit Blick auf die Phänomene Verschwörungstheorien und Desinformation anschauen, wie kann man sich dafür, also sensibel dafür werden und diese Phänomene ganz gut erkennen und dann eben auch besprechen. Also wichtig ist uns immer Räume zu schaffen, um überhaupt über diese Phänomene zu sprechen, weil das kommt für die meisten Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, häufig zu kurz. Also sowohl im schulischen Kontext als auch für Eltern und Lehrkräfte. Es bleibt einfach oft wenig Zeit für die Themen, die aber doch einfach viel Raum auch mittlerweile einnehmen oder wichtig sind im digitalen Alltag.
Nun hast du vor allem eure 3 Säulen angesprochen und da gehört auch das Thema Forschung dazu. Darüber soll es heute gar nicht so im Detail gehen, aber ich denke, das ist was, wo sich viele schwer tun, wirklich was darunter vorzustellen. Ja, und gerade vorhin in der Vorstellungsrunde, wenn ich richtig aufgepasst habe, die Tessa, die macht ihren Master in der Friedensforschung und da habe ich schon gedacht, also der Begriff Frieden, der ist für uns alle klar, aber was steckt denn eigentlich im Detail in der Friedensforschung? Vielleicht, Tessa, kannst du kennst dich ja sozusagen am besten damit aus, denke ich mal, vielleicht 1-2 Worte darüber verlieren, was man genau in der Friedensforschung macht.
Genau. Ich würde tatsächlich fragen, ob der Begriff Frieden so klar ist, weil es da verschiedene Auslegungen gibt. Und das ist ein Thema, wo wir in der Uni, aber auch bei uns auf der Arbeit recht viel drüber sprechen. Weil es gibt zum einen das Verständnis, dass Frieden bedeuten kann, dass keine Waffen eingesetzt werden, dass quasi an sich kein gewaltvoller Konflikt im Sinne von physischer Gewalt ist. Aber Frieden kann auch viel mehr bedeuten. Zum Beispiel, dass man in einer Gesellschaft lebt, wo alle gleichberechtigt sind, wo man keine Angst haben muss, wo man sein Potenzial ausschöpfen kann. Und wenn man dieses zweitere Verständnis auch von Frieden hat, was man als positiven Frieden bezeichnet, dann öffnet das natürlich noch viel mehr Räume und viel mehr Bedarf auch, um darüber zu sprechen, wie man friedlich miteinander zusammenleben kann. Und in der Friedensforschung kann das natürlich dann auch einen sehr internationalen Kontext annehmen, wo es häufig dann auch darum geht, wie man kriegerische Auseinandersetzungen beenden kann. Aber gerade bei unserer Arbeit oder auch im deutschen Kontext, wo wir ja zum Glück nicht in einem Krieg in Deutschland verwickelt sind, geht es dann eher darum, wie man das schaffen kann, dass trotzdem bestehende Hürden abgebaut werden können, wie Leute immer gleichberechtigter zusammenleben können und einfach dieses Potenzial, was jeder Mensch mit sich bringt, voll ausleben kann und das Leben so leben kann, wie man das möchte.
Gehört zur Friedensforschung auch ein Stück weit das Thema Friedenssicherung mit dazu?
Es gibt da natürlich verschiedene Strömungen auch in der Friedensforschung und verschiedene Ansätze. Selbstverständlich kann man da auch über Friedenssicherung sprechen und gerade jetzt auch mit aktuellen Krisen gibt es viele Diskurse auch über, wie man Sicherheit schaffen kann. Aber es gibt auch in der Friedensforschung oder in Friedensbewegungen natürlich auch deutlich pazifistischere Ansätze, wo man dann nicht über Waffen sprechen möchte oder Waffenlieferungen. Genau.
Was mit Sicherheit beim Thema Frieden immer mitschwingt, ist, dass die Menschheit oder die Menschen natürlich auch korrekt informiert sind, beziehungsweise von falschen Informationen diese natürlich erkennen und Abstand nehmen können. Umso wichtiger, dass man also, gerade wenn es um das Thema Verschwörungstheorien und Falschinformationen geht, richtig darauf vorbereitet ist, damit umgehen kann. Ihr macht in der Berghoff Foundation in der Säule Bildung, also das Projekt Verschwörung, möchte dazu online quasi ein interaktives Toolkit gegen Verschwörungstheorien bieten. So zumindest habe ich das euch vorab entnommen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen oder kommt die Idee überhaupt von euch oder seid ihr nur auf die Idee mit aufgesprungen? Sage ich mal, wie hat euer gemeinsamer Weg sozusagen mal ursprünglich angefangen?
Ja, ich antworte mal darauf. Also, wir sind alle irgendwann dazugekommen und dieses Projekt Hashtag Verschwörung läuft seit 2020, wurde 2019 beantragt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war ich in diesem Projekt noch nicht an Bord und die anderen beiden auch nicht. Wir sind also dazugekommen. Unsere Kollegin Nicole hat das maßgeblich angestoßen. Genau. Und die Gründe dafür, warum es das Projekt gibt, sind vielfältig. Ich würde vielleicht mal dabei beginnen, dass leider Verschwörungsdenken, Desinformation und Hass im Netz einfach eine immer größere Rolle spielen in den digitalen Lebenswelten von Jugendlichen. Und da als Antwort natürlich pädagogische Formate braucht, um, wie Laura vorher auch schon gesagt hat, Räume zu schaffen, um sich auseinanderzusetzen und zu verhindern, dass Jugendliche an solche Dinge glauben und vielleicht darauf reinfallen, um einen Raum zu geben, darüber zu diskutieren und auch Ängste anzusprechen. Oft ist es auch so, dass Jugendliche in ihrem privaten Umfeld damit konfrontiert sind und dann ganz froh sind, auch im Kontext von so einem Workshop, den wir anbieten, darüber zu sprechen.
2019 also ging die Reise los, ging der Kampf gegen Verschwörungstheorien sozusagen oder zumindest ein Teil des großen Kampfes für die Berghoff Foundation los. Die drei, Tessa, Laura und Fiedel, sind nicht ganz von Anfang an mit dabei, aber doch nun seit 2022, wenn ich es gerade richtig gehört habe, mit dabei und möchten gerade Kinder und Jugendliche entsprechend informieren, was für Verschwörungstheorien da draußen so lauern, wie man sie erkennt, welche Informationen das sind. Darüber sprechen wir natürlich auch hier auf der 102,6. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. und der Berghoff Foundation. Verschwörung, ein interaktives Toolkit gegen Verschwörungstheorien. Das wollen Tessa, Laura und Fidel gemeinsam bieten, möchten damit vor allem Kinder und Jugendliche über Verschwörungstheorien und Falschinformationen informieren und davor ein Stück weit schützen, beziehungsweise genauer gesagt, sie möchten ihnen die genötigen Grundlagen vermitteln, dass sie sich selbst davor schützen können. Sie können ja nicht Hand in Hand neben ihnen den ganzen Tag herlaufen, das wäre ein bisschen schwierig. Aber es soll nicht nur um Kinder und Jugendliche gehen, sondern natürlich auch für die Erwachsenen stehen die Informationen genauso zur Verfügung. Sie sollen auch sich bestmöglichst informiert fühlen, beziehungsweise sollen auch die Möglichkeit haben, mit diesen Informationen natürlich Kindern und Jugendlichen zu helfen. Fidel, möchtest du an der Stelle noch mal was ergänzen?
Genau, ich habe gerade verpasst zu sagen, dass die Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich bei der Berghoff Foundation jetzt nicht 2020 begonnen hat, sondern schon ein paar Jahre davor. Also wir haben sozusagen eine Geschichte auch in dem Thema. Es gab das Projekt Streitkultur 3.0. Da ging es hauptsächlich um Hass im Netz und Umgang damit. Da gab es auch eine Lern-App. Und so hat sich also letztlich das Thema Verschwörungsdenken und Desinformation auch daraus entwickelt. Also da gibt es einfach ein bisschen mehr Historie noch und ja, Unterfütterung gewissermaßen.
Genau, und im Projekt Verschwörung wurden ja auch von Anfang an Schulungen für pädagogisches Fachpersonal, also auch Lehrkräfte angeboten beispielsweise, um eben selbst zu lernen mit den Materialien, die konzipiert wurden, an Schulen quasi oder die Materialien in den Unterricht einzubinden. Und da waren einfach die Bedarfe riesig. Also da haben wir ganz viele Anfragen bekommen und Lehrkräfte haben uns immer wieder zurückberichtet, dass sie halt selbst auch echt überfordert sind mit den Themen und gar nicht schaffen, sich so weiterzubilden, wie sie es gerne möchten und immer so vielfältig zu informieren und genauso in Gesprächen mit Eltern. Und daraus entstanden ist dann eben unser zweites Projekt, das heißt Digitale Wahrheiten und fokussiert sich eben genau auf diese Zielgruppe, also Eltern und Lehrkräfte, mit denen wir dann Workshops machen, sowohl digital als auch vor Ort und einfach da auch für die Themen sensibilisieren, Kompetenzen stärken und eben auch vor allem Räume für den Austausch schaffen.
Jetzt sprechen wir ja immer von Verschwörungstheorien, Desinformation. Wie können sich die da draußen zeigen? Was sind so vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele, die ihr benennen könnt?
Genau, also bei uns in den Workshops arbeiten wir natürlich auch mit Beispielen an Verschwörungstheorien. Es geht uns aber nicht darum, dass irgendwie Jugendliche oder Erwachsene alle Verschwörungstheorien kennenlernen, die es gibt, sondern eher, dass man die Merkmale erkennt, weil die immer ähnlich oder gleich sind. Und zwar ist es so, dass unsere Welt einfach extrem komplex ist und viele Menschen aber trotzdem einfache Erklärungen und Lösungen suchen. Und da greifen Verschwörungstheorien das auf. Und die haben häufig so verschiedene Teile, die immer wieder kommen. Also gerade so dieses Gut gegen Böse ist was, was man bei Verschwörungstheorien immer dabei hat. Dann auch dieses, es gibt die Wissenden, die diese Verschwörung angeblich durchdenken können und dahinter schauen können. Und dann gibt es die Unwissenden, irgendwie die breite Masse, die das nicht versteht. Dann gibt es häufig Sündenböcke, das können verschiedene Gruppen sein, die da ausgewählt wurden und denen die Schuld zugewiesen wird. Häufig sind das auch marginalisierte Gruppen, also zum Beispiel Jüdinnen und Juden oder auch Menschen mit Migrationserfahrungen, dass denen häufig Schuld zugewiesen wird. Weitere Merkmale sind, dass es halt einfach ganz klare Erklärungen gibt, die auch null Raum dafür lassen, dass es anders sein könnte. Also dass man ganz klar sagt, so war das und ich weiß das ganz genau und es gibt überhaupt keinen Raum dafür, das in Frage zu stellen und dass es dadurch auch keine Zufälle gibt. Und gerade in Zeiten, wo so viele große Events auch einfach passieren und große Verunsicherung steht, greift das halt auf. Also wenn jetzt zum Beispiel Attentate versucht werden oder Putschversuche in Ländern sind oder jetzt zum Beispiel auch mit der Corona-Pandemie, wenn da einfach so ganz große Ereignisse stattfinden, die alle in der Bevölkerung beeinflussen und verunsichern, dann kommen häufig Verschwörungstheorien. Und die bringen dann immer diese gleichen Merkmale mit, nur dass gewisse Worte und Ideen quasi ausgetauscht werden.
Vielleicht können wir an der Stelle auch über die Begrifflichkeit von Verschwörungstheorien kurz sprechen. Was gehört denn eigentlich alles damit rein? Wie ist der Begriff zu verstehen?
Der Begriff Verschwörungstheorie, würde ich erstmal sagen, ist auch einer, der nicht unkontrovers ist. Also in der wissenschaftlichen Debatte, auch in der pädagogischen Praxis, gibt es verschiedene Begriffe. Also die Theorie, würde ich sagen, ist auch kritisiert als Begriff. Deshalb, weil es natürlich keine wirkliche wissenschaftliche Theorie ist, so eine Annahme. Also sagen wir mal so eine Erzählung davon, dass hinter einer bestimmten Geschichte eine Verschwörung steckt. Beispielsweise, es gibt den Begriff Mythos, Erzählung, Narrativ, Ideologie, also ganz verschiedene. Und ich würde auch sagen, da gibt es dann auch persönliche Präferenzen, aber ich finde auch ganz gute Gründe, also das zu benutzen oder auch nicht. Wir benutzen den Begriff Verschwörungstheorie offiziell im Projekt, auch deshalb, weil wir uns auf Michael Butter berufen. Das ist jemand, der ganz viel dazu forscht und geforscht hat. Und der sagt, so wird er anschlussfähig im internationalen Kontext. In anderen Kontexten wird er abgelehnt, wie ich es gerade gesagt habe. Genau. Und wenn man zum Beispiel den Begriff Verschwörungserzählung nutzt, dann wird damit eher ein Ereignis genannt oder eine Geschichte, die passiert ist. Und beim Verschwörungsmythos wird es dann etwas weiter. Das ist dann vielleicht eine Aneinanderreihung von Erzählungen, die dann größer wird und zu so einem Mythos wird. Und Verschwörungsideologie ist dann nochmal was anderes. Das hat ein bisschen mehr mit einer Mentalität zu tun und vielleicht auch einer Einstellung und auch Persönlichkeitsmerkmalen. Wir kommen jetzt in Richtung Forschung zu Verschwörungsdenken, Verschwörungsglauben, Theorien. Das ist natürlich auch ein riesen komplexes Feld und hat ganz viel mit Psychologie auch zu tun. Tessa hat auch schon anklingen lassen.
Habt ihr den Eindruck, dass seit es unsere digitale Realität gibt, unsere Online-Kommunikationsmethoden, dass es seitdem ein Stück weit zugenommen hat, dass solche Verschwörungstheorien verbreitet werden? Oder ist es nur seitdem ein bisschen sichtbarer geworden? Wie ist da vielleicht eure persönliche Einschätzung?
Ich antworte gleich mal darauf. Ja, also ich war noch nicht am Leben, als es die Verschwörung der Protokolle der Weisen von Zion gab. Das ist lange her. Und das ist für mich aber ein gutes Beispiel dafür, dass die Kraft und das Potenzial von Verschwörungserzählungen schon in der Vergangenheit vor der digitalen Welt wirklich da war und auch die Welt beeinflusst hat letztlich. Also diese Verschwörungserzählung der Protokolle der Weisen von Zion ist eine antisemitische Verschwörungserzählung und die hat wirklich starken Einfluss genommen auch auf die Ideologie der Nationalsozialisten. Und deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass die digitale Welt die Verbreitung erleichtert hat und auch sicherlich neue Zielgruppen für solche Vorstellungen geöffnet hat und auch gerade das mehr in die Lebenswelten von Jugendlichen gebracht hat. Das ist vielleicht dann auch die Anknüpfung an unsere Projektarbeit. Aber dass im Grunde auch andere Massenmedien sie transportieren konnten und können. Und das Internet, wie es jetzt gerade ist, es ist zwar nicht mehr so ganz Wilder Westen, wie es vielleicht mal war, aber dennoch gibt es ganz viele Bereiche auch im Internet, so zum Beispiel Dark Social, also Telegram und andere Messenger, in denen keine Zensur und Kontrolle stattfinden kann. Und dort können sich Desinformationen und Verschwörungstheorien halt sehr stark verbreiten und ganz viele Menschen erreichen.
Ja, und vielleicht ergänzend dazu, wie Fidel das schon gesagt hat, es gibt schon quasi immer auch Verschwörungstheorien, aber jetzt gibt es einfach eine Masse an Informationen, die man frei zugänglich online jeden Tag, jede Sekunde hat. Und da ist es, glaube ich, für sehr viele junge, aber auch ältere Menschen extrem schwierig, zu entscheiden, was man glauben kann und was man nicht glauben kann und zu wissen, was sind gute Quellen, was sind nicht so gute Quellen und dass zum Beispiel ja Kinder und Jugendliche früher einfach eingeschränkter waren, wie sie sich informieren konnten, weil es dann häufig das Elternhaus oder der Freundeskreis war oder die Schule. Aber mittlerweile man auf einem Handy wirklich alle Informationen, die es in der Weltgeschichte gibt, gesammelt haben kann und man dann auch durch Algorithmen in Ecken des Internets rutschen kann, wo man vielleicht nicht landen wollte, aber man ist da trotzdem gelandet und man muss damit umgehen lernen können.
Ja, und da spielen ja beispielsweise auch neuere Phänomene eine große Rolle, wie durch KI, Deepfakes, die dann viral gehen oder die einfach super easy zu erstellen sind und das Ganze nochmal auf ein ganz neues Level bringen. Also wie Tessa und Fidel schon gesagt haben, einfach eine wahnsinnige Flut an Informationen, wo es echt schwierig ist, den Überblick zu behalten. Was ist jetzt eigentlich noch ein Fakt? Und was ist eben hier eine Falschnachricht oder auch ein verschwörungstheoretisches Narrativ?
Verschwörungstheorien, Nachrichten oder News sozusagen, die gibt's also schon immer in unserem digitalen Zeitalter. Nur etwas, was sich natürlich leichter verbreiten lässt im Online, im digitalen Raum. Dazu auch eine ganze Flut an Informationen, die heutzutage vor allem auch auf junge Menschen einprasseln muss. Ja, teilweise auch schwierig ist, die auf die Schnelle richtig zu filtern. Man wird von allen Seiten mit verschiedensten Informationen regelrecht belagert. Und an der Stelle fällt mir mal ein Spruch ein, und zwar, dass die Mehrheit nicht gleichzeitig auch die Wahrheit sein muss. Die Wahrheit ist nicht mehrheitstauglich. Die Mehrheit kann sie nämlich auch irren. Umso wichtiger, dass man also erkennt, wenn auch größere Gruppen Informationen verbreiten, die eventuell gar nicht ihrer Tatsache widersprechen. Gerade den Jüngsten in unserer Gesellschaft, die denen manchmal vielleicht auch die nötigen Hintergrundinformationen nur die Lebenserfahrung noch fehlen. Und gerade da setzen die drei an, möchten gerade auch in Schulen Workshops anbieten. 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und Tessa, Laura, und Fidel, die gemeinsam sich dafür einsetzen, gerade Kinder, Jugendliche, aber natürlich auch zum Beispiel Erwachsene, vor allem Lehrkräfte, mit den nötigen Informationen zu versorgen, dass sie Verschwörungstheorien und Falschinformationen im Internet, im Netz richtig erkennen, sich davor dann auch schützen können. Dafür machen Sie unter anderem auch Workshops in den Schulen, und darüber möchten wir sprechen. Deswegen, Laura, dir liegt aber noch was auf dem Herzen.
Genau, ich wollte noch kurz zwei Punkte sagen zu dem, was du vor der Musik erwähnt hattest. Und zwar, zum einen ist uns auch immer ganz wichtig zu betonen, dass das Internet natürlich auch wahnsinnig viele total positive Entwicklungen mit sich gebracht hat, ne? Und wollen wir auf keinen Fall irgendwie verteufeln oder irgendwie als ausschließlich negativ darstellen. Es ist einfach wichtig, dass man halt die Phänomene auf dem Schirm hat, die auch natürlich negativ sind und auf die man irgendwie Acht geben muss. Und was uns auch ein ganz großes Anliegen ist, ist eben auch Jugendliche in ihrer Stimme irgendwie wahrzunehmen und auch ihre Stimme so ein bisschen deutlicher zu machen in unserer Gesellschaft, weil sie haben als Digital Natives einfach eine wahnsinnig gute Medienkompetenz. Die jungen Menschen heutzutage wachsen ja einfach schon mit dem Smartphone auf und können da ganz vieles auch einfach schon intuitiv. Und wir hatten beispielsweise in Stuttgart vor kurzem einen Workshop, der war wirklich sehr spannend auch nochmal für uns, weil da haben wir praktisch die Zielgruppen direkt zusammengebracht und haben mit Eltern, Lehrkräften und auch den Jugendlichen zusammen in einem Raum gearbeitet. Und es war total spannend, weil da kamen so ganz gängige Vorurteile auf, dass beispielsweise die Erwachsenen gesagt haben, naja, die Jugendlichen heutzutage, die konsumieren ja gar keine Medien mehr, gar keine Nachrichten mehr. Die kennen sich dann nicht aus in der Welt sozusagen. Und das war total spannend, weil die Jugendlichen haben zum Beispiel gesagt, naja, ich mache mir total große Sorgen um meine Eltern und Großeltern, weil die sind nicht mit dem Smartphone aufgewachsen. Die bekommen das jetzt, wenn sie irgendwie in Rente gehen oder eben schon tief im Erwachsenenalter stecken und haben gar keine Medienkompetenz, wissen gar nicht, wie sie damit umgehen können. Und das ist vielleicht auch nochmal einfach wichtig zu betonen, dass sich halt bei Jugendlichen vielleicht die Nachrichtenkompetenz verändert hat. Also klar, viele schauen jetzt nicht mehr irgendwie abends um 20 Uhr die Tagesschau, aber folgen dafür vielleicht Funk oder anderen coolen Formaten auf Instagram oder TikTok. Und genau, das, da wollte ich nur noch mal kurz einhaken. Ich weiß nicht, ob ihr da sonst auch noch zu ergänzen habt, Fidel und Tessa.
Ja, und ich würde da gerne nochmal anschließen und auch einfach nochmal stark machen, dass nicht nur Jugendliche und Kinder anfällig sind für Verschwörungsdenken, sondern dass gerade in den letzten Jahren auch an vielen Stellen deutlich wurde, dass Erwachsene in der Hinsicht auch Nachholbedarf haben letztlich und ja, Medienkompetenz, Medienverstehen, Informationen einordnen und ganz andere grundsätzliche Kompetenzen, demokratieresiliente Kompetenzen sozusagen, teilweise auch erlernen müssen und das Alter nicht davor schützt.
Ich denke, wenn ich an der Stelle sogar von meiner Seite mal aus was hinzufügen darf, dass ja, es lange Zeit so war, dass Informationen oft in die Menschheit gar nicht so schnell oder ausführlich vorgedrungen sind. Da hat natürlich die Digitalisierung erstmal nicht einen Vorteil gebracht. Man kann Menschen heute viel schneller mit Informationen erreichen. Informationen verbreiten sich viel schneller. Aber auf der anderen Seite kann das natürlich dann auch wieder genutzt werden, um eben falsche Informationen zu verbreiten. Dann hieß es viele Jahre, was geschrieben ist, das muss man hinterfragen. Aber wenn Menschen was vor der Kamera sagen beispielsweise, dann lässt sich das nicht ganz so schwer, ja, oder lässt sich das nicht so einfach faken, dann ist das natürlich etwas, was die Person gesagt hat. Und jetzt im Zeitalter von ChatGPT und ja, höher entwickelten künstlichen Intelligenzen haben wir wiederum die Deepfakes, wo wir gesehen haben, es ist also doch inzwischen ganz einfach, solche Videos auch ja zu fälschen und darüber dann doch wieder das Vertrauen zu missbrauchen. Also ich sehe das immer so ein bisschen auch als Wettrennen. Ja. Es kommen immer mal wieder Vorteile, die dann natürlich auch wieder auf der anderen Seite genutzt werden können. Umso wichtiger also, dass man da auch immer Schritt hält und ja die richtigen Informationen sozusagen hat, um Falschinformationen, Verschwörungstheorien korrekt zu erkennen.
Da würde ich auch gerne noch was hinzufügen. Wir haben es bisher noch nicht so richtig benannt, dass hinter vielen Desinformationen und Verschwörungsversatzstücken auch politische Akteure stecken, die ganz bewusst solche Dinge verbreiten. Und das sind ganz, ganz verschiedene Akteure, Rechtsaußenakteure, extremistische Akteure aller Art, Akteure aus dem Ausland, die Wahlen beeinflussen wollen. Also das finde ich nochmal wichtig zu benennen, dass es wirklich auch eine Agenda oft hinter Desinformation steckt und auch Verschwörungstheorien ganz bewusst eingesetzt werden, um ganze Bevölkerung zu verunsichern.
Jetzt versucht ihr gemeinsam gerade ja Kindern und Jugendlichen in Schulen, vor allem aber natürlich auch zum Beispiel FSJlern im Rahmen ihrer Seminartage auf solche Themen ja zu sensibilisieren, sie zu informieren. Dazu macht ihr macht Workshops, wo ihr diese Informationen, diese Erfahrungen transportieren möchtet. Wie dürfen wir uns solche Workshops vom Ablauf her, vom Inhalt her vorstellen?
Ja, da kann ich gern was zu erzählen, weil ich ja quasi auch die andere Perspektive hatte, dass ich 2 Jahre lang selber die Teamerin war, die immer an den Schulen war und mit jungen Leuten zusammengearbeitet hat. Und ich würde es so beschreiben, dass wir versuchen, bewusst aus diesem Schulalltag auszubrechen, die Workshops offener gestalten. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man sich duzt und man eher einen Stuhlkreis macht statt Frontalunterricht. Und das ist im Idealfall dazu kommt, dass man einfach auch in den Dialog mit den Jugendlichen tretet. Und Meiner Erfahrung nach passiert das sehr häufig, weil ich einfach immer wieder merke, was es für einen riesen Gesprächsbedarf bei jungen Leuten gibt zu diesem Thema. Und dass gerade auch zum Beispiel mit der Pandemie viele persönliche Geschichten auch erzählt werden von Freundinnen oder von Familienmitgliedern, die vielleicht selber an Verschwörungstheorien geglaubt haben oder glauben und wie emotional belastend das auch für junge Leute oder für allgemein den Freundeskreis oder die Familie sein kann. Und dass es da einfach so viel Gesprächsbedarf gibt und dass das auch immer wieder zeigt, dass vielleicht in dem Kontext Schule so ein Raum häufig fehlt, wo man sich einfach auch über aktuelle Ereignisse und Entwicklungen unterhalten kann. Und in den Workshops versuchen wir erstmal gemeinsam mit den Jugendlichen so die Basics aufzuarbeiten, also wie ich das vorhin beschrieben habe, so das sind Merkmale von Verschwörungstheorien, das sind auch Gründe, warum gewisse Leute vielleicht daran glauben, das können Absichten sein und dass wir dann zum Beispiel aber auch über Gefahren sprechen, also zum Beispiel spezifisch Antisemitismus, was das auch für gesamtgesellschaftliche Auswirkungen haben kann, wenn da gewisse Bevölkerungsgruppen als die Schuldigen dargestellt werden. Und dann spezifisch reden wir auch mit den Jugendlichen häufig über soziale Medien. Das ist natürlich ein Thema, wo glaube ich, auch viel Wissen von den Jugendlichen schon da ist, aber die auch immer wieder merken, oh, das wusste ich noch nicht und da muss ich aufpassen, weil es heutzutage ja, ich meine, es gibt auch Ecken im Internet, wo sehr explizit zum Beispiel Juden und Jüdinnen als angebliche Feinde bezeichnet werden, aber häufig macht man das ja versteckter, also dass man gewisse Wörter verwendet, um für die Wissenden quasi auszudrücken, wer gemeint ist, aber für die breite Masse, die vielleicht gar nicht verstehen, was das bedeutet. Also das können so Begriffe sein wie die da oben oder Globalisten, die Elite. Und viele Jugendliche, glaube ich, wenn die das hören, denken da gar nicht drüber nach, dass das auch sehr populistisch sein kann. Oder halt gerade im verschwörungstheoretischen Kontext, dass dann vielleicht mit der Elite halt jüdische Menschen zum Beispiel gemeint sind und man dann alle Juden und Jüdinnen über einen Kamm schert und irgendwie dieses gefährliche Narrativ verbreitet, dass Juden und Jüdinnen zu viel Einfluss hätten zum Beispiel. Und dass wir da mit Jugendlichen offen darüber sprechen, um denen einfach auch zu zeigen, dass mega komplex ist und Wörter auch zweideutig sein können und man einfach sehr darauf achten muss, was man konsumiert, was man auch teilt. Genau, dass die dann im Idealfall auch so einen Workshop rausgehen und da einfach mehr drauf achten.
Wie ist denn dann so das Feedback der Jugendlichen nach so einem Workshop mit euch?
Also ich habe das Gefühl, dass viele das sehr wertschätzen, dass man so offen darüber sprechen durfte und konnte, dass die Jugendlichen häufig in einen Workshop reingehen und vorher dachten, okay, Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, sind irgendwie ein bisschen verrückt, die finden es sogar lustig, dass manche Menschen an Verschwörungstheorien glauben und dass sie aber mit dem Workshop dann auch merken, dass das halt ja trotzdem Menschen sind und dass die Lebensrealität von Menschen ist und diese Menschen aber trotzdem Teil der Gesellschaft sind und wir als Gesellschaft auch mit diesen Menschen zusammenleben und umgehen. Und wir sprechen dann, also häufig kommt auch tatsächlich so dieses auf, so okay, ich habe Familienmitglieder, die daran glauben, wie gehe ich damit um, wo man wirklich eine Verzweiflung auch raushört. Gerade wenn das Menschen sind, die einem sehr lieb sind, wo man nicht sagt, okay, das ist jetzt irgendein Account auf Instagram, den kann ich blockieren, sondern wenn es halt auch die Eltern zum Beispiel sind oder Geschwister, wo man wirklich merkt, dass da eine Überforderung von vielen Leuten da ist und man das dann im Workshop auch aufgreifen kann, um den Jugendlichen zu zeigen, es gibt Handlungsoptionen, aber gleichzeitig auch klar zu machen, dass es halt, wie gesagt, sehr komplex ist und nicht innerhalb von einem Gespräch man so eine Situation lösen kann.
Wenn du jetzt gerade die Situation ansprichst, es wären zum Beispiel die eigenen Eltern, das stelle ich mir persönlich natürlich ganz, ganz schwierig vor, weil du gerade als Kind oder Jugendlicher ja noch in der Situation bist, dass eigentlich deine Eltern erziehen dich, bringen dir sozusagen mal umgangssprachlich gesagt, bei, wie das Leben funktioniert, wie das Leben ist, und du stellst fest, dass die eben ja sozusagen Opfer von Falschinformationen, von Verschwörungstheorien geworden sind. Was wäre da aus eurer Sicht vielleicht an der Stelle mal tatsächlich ein so ein praktisches Beispiel, wie man da idealerweise dann vorgeht, wie man damit umgeht?
Ja, also ein konkreter Tipp ist wirklich schwer zu sagen, weil es tatsächlich in den Fällen immer vom Kontext abhängt. Ich musste aber gerade dran denken, weil du das so geschildert hast. Wir haben tatsächlich eine Podcast-Folge aufgenommen in unserem Podcast Gefangen im Netz. Gute Ideen gegen extreme Ansichten. Den kann man bei Spotify und auf allen gängigen Plattformen hören. Kleiner Werbeblock. Genau, und da ist die erste Folge eben mit Thomas. Und Thomas ist selbst aufgewachsen in einer Familie, wo die Eltern an Verschwörungstheorien glauben. Und das ist wirklich super spannend, zum einen, wie er das selbst beschreibt, genauso wie du es gerade auch geschildert hast, und auch viel so dieses Spannungsfeld, wie er so hin und her gerissen ist und dann je nachdem, von wem er dann beeinflusst wird, beziehungsweise eben die Eltern dann vielleicht mal als Gegenpol irgendwie Freundinnen und Freunde, und dann kommt doch wieder ein Lehrer, der ihn doch wieder in die in seiner ursprünglichen Ansicht beziehungsweise der Ansicht der Eltern bestärkt. Und das ist wirklich was, was ihn bis heute auch noch beschäftigt. Und da zum Beispiel in dieser Folge haben wir auch mit einer Person gesprochen von einer Beratungsstelle. Also das ist zum Beispiel was, was man immer vor allem erwachsenen Menschen raten kann, wenn sie, oder jungen Menschen, die schon so 16 oder volljährig sind, dass sie sich an Beratungsstellen wenden. Aber oft ist es tatsächlich so, dass wenn jetzt Kinder betroffen sind, dass da viel erstmal wichtig ist, wer die Personen im Umfeld sind, die vielleicht versuchen können, so ein bisschen zu beeinflussen. Aber gleichzeitig ist es auch in dem Fall dann wichtig, nicht zu sehr die Eltern quasi zu diskreditieren, sondern wirklich immer noch auf Augenhöhe zu sprechen und auch über die Eltern zu sprechen, weil ansonsten führt das eben auch schnell zu einer Gegenreaktion. Genau, aber ich würde sagen, grundsätzlich, wenn Menschen also Angehörige haben, jetzt nicht unbedingt Kinder, sondern auch im Erwachsenenalter, die an Verschwörungstheorien glauben, dann ist es eben ganz wichtig, erstmal überhaupt so ein bisschen nachzufragen, wo das denn herkommt. Vielleicht ein bisschen Interesse zu zeigen und auf Augenhöhe vor allem zu diskutieren, nicht direkt mit Fakten zu bombardieren, weil das ist immer kontraproduktiv. Allerdings kommt es eben wirklich auch darauf an, wie tief Menschen schon in dem Glauben drinstecken. Also wenn jemand wirklich sehr tief im Verschwörungsdenken drin ist, dann ist die Person oft gar nicht mehr zu erreichen. Oder wenn sie noch sehr frisch drin ist und alles gerade neu ist und ganz interessant. Aber wenn jetzt Personen erstmal so ein leichtes Interesse, vielleicht eine Faszination für haben, dann Gespräche auf Augenhöhe und vielleicht ab und zu mal so ein bisschen Zweifel sehen und mal ein paar einfach Rückfragen stellen, Gegenfragen. Wo hast du denn die Informationen her? Was ist denn die Quelle dafür? Kannst du mir mal zeigen, wie dieses Video aussieht oder wo das herkommt? So.
Also höre ich auf jeden Fall raus, das ist kein Prozess, der von heute auf morgen eine Person wieder rumdreht, sie sozusagen, ja, oder es würde eher die Ausnahme sein, dass sozusagen ein Licht aufgeht und man erkennt, dass man Opfer von Verschwörungstheorien geworden ist. Das ist eher ein Prozess, wo man Schritt für Schritt die Betroffenen darauf aufmerksam macht. Ein wichtiges Thema, gerade für Kinder und Jugendliche, gerade zum Beispiel, wenn die Eltern betroffen sind, dazu hat die Laura auch einen Podcast aufgenommen, hat sie gesagt. Ja, Tessa, Laura und Fidel, sie gemeinsam arbeiten für die Berghof Foundation, sind über Deutschland verstreut und möchten gerade Kinder und Jugendlichen, aber natürlich auch Erwachsenen, die richtigen Informationen und Werkzeuge an die Hand geben, damit sie Verschwörungstheorien und Desinformation bestmöglichst erkennen. Gerade eben haben wir darüber gesprochen, dass sie auch Workshops in Schulen anbieten, gemacht haben, dort ja auf wichtige Informationen auch seitens der Schüler gestoßen sind, zum Beispiel wenn die eigenen Eltern von Verschwörungstheorien betroffen sind. Wichtig also, dass sie hier entsprechende Informationen in die Schulen transportieren. Nicht nur für die Kinder und Jugendliche, sondern natürlich auch für die Lehrkräfte, dass die bestmöglichst mit solchen Informationen umgehen können. Und wenn da draußen jetzt uns jemand zuhört, der vielleicht sagt, na, in meinem Umfeld sind vielleicht auch Leute von Verschwörungsinformationen, von Verschwörungstheorien beziehungsweise Falschinformationen betroffen, dann können die natürlich genauso die Informationen und Materialien der drei nutzen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass man auch drüber sprechen, wo man euch findet, wo es eure Informationen gibt, wie man sozusagen sich am Thema bei euch beteiligen kann.
Ja, genau, danke. Am einfachsten ist es vermutlich einfach auf unsere Website zu gehen. Das ist www.verschwörung.de. Und da findet man all die Informationen, über die wir heute auch gesprochen haben, und die ganzen Materialien kostenlos auch zur Verfügung. Und da können verschiedene Gruppen natürlich darauf zugreifen. Also das kann zum Beispiel eine Lehrkraft sein, die die Materialien vielleicht sogar im Unterricht verwenden möchte, um in... Vielleicht gab es vorher schon Gespräche mit SchülerInnen und einen Bedarf dafür. Das können aber auch Jugendliche selber sein, die sagen, oh, mich interessiert das, ich möchte mich informieren, aber natürlich auch Erwachsene, also sei es jetzt zum Beispiel Eltern, die mit ihren Kindern darüber sprechen möchten, oder allgemein Interessierte. Und was ich sehr schön finde, ist, dass wir nicht nur irgendwelche Texte auf der Website haben, sondern wir haben auch Videomaterial, wir haben sehr interaktive Infografiken, wir haben zum Beispiel mit dem Podcast für die Leute, die vielleicht eher, wenn sie in der Bahn sitzen, sich informieren möchten, also dass es da einfach ein breit gefächertes Angebot gibt. Wir haben auch zum Beispiel einen Instagram-Kanal, der heißt Frieden lernen. Da kann man sich auch informieren, da wird man auch über andere Projekte von uns informiert. Das heißt, für mich wäre es einfach schön, wenn die Leute, die zuhören und Interesse haben, sich auch weiter mit dem Thema auseinandersetzen und das noch weitertragen und nicht quasi mit dem Ende von der Show heute nicht mehr weiter darüber nachdenken.
Das ist, denke ich, wichtig, dass man sich laufend auch damit beschäftigt, denn es gibt ja auch, vorhin haben wir auch ganz kurz darüber gesprochen, immer neue Formen, auch wie Verschwörungstheorien und Falschinformationen verbreitet werden, zum Beispiel, ja, gerade jetzt in den letzten Jahren auch das Thema Deepfake zunehmend ein ernstzunehmendes Thema. Wenn ihr nun an euch denkt, wo würdet ihr euch vielleicht sehen, oder was wäre für euch so ein kleiner Ausblick noch?
Wir haben auf jeden Fall eine Menge Ideen, die wir, diese Arbeit, die wir schon gemacht haben, weiterführen können und auch neue Themen besetzen. Also gerade zum Beispiel viel mehr mit TikTok arbeiten und das Integrieren unserer Arbeit, das ist so ein Ziel. Und natürlich auch KI als Thema weiter besetzen und da auch pädagogisch nochmal Perspektiven finden. Und was uns auch bewegt, ist nochmal zu versuchen, wirklich auch so positive Narrative in unsere Arbeit zu integrieren. Also und damit letztlich Demokratie, Resilienz zu stärken. Also was wie Kompetenzen für die Demokratie mitzuvermitteln in unserer pädagogischen Arbeit. Das sind so ein paar Einblicke. Wir wissen noch nicht genau, was alles klappen wird. Wir sind gerade fleißig dabei, Anschlussmöglichkeiten zu suchen.
Also es gibt auf jeden Fall noch Ideen und Vorstellungen. Und für die drücke ich euch drei natürlich die Daumen, wünsche euch ganz viel Kraft, ganz viel Energie, die auch umzusetzen. Ich bedanke mich an der Stelle jetzt bei euch für die ausführlichen, informativen 60 Minuten. Und ja, vielen Dank.